This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Gut, starten den Podcast. Peter, begrüße unsere Kunden und Athleten.
Kunden und Athleten.
Zuhörer
und
vielleicht, ja. Natürlich.
Kundinnen und Kunden.
Ja.
Dann mache ich diesmal die Begrüßung zu unserer neuen Folge von The Barbell Program Podcast. Glaube ich, habe ich schick gesagt.
Ja, besser als ich.
Eigentlich. Ja. Na, aber das ist schon.
Ich bin echt Nessfüll und TH kann nicht aussprechen.
Das war also nett. Ja. Übrigens, wenn wir gerade über Gender gesprochen haben, der Machete hat vorher telefoniert mit einer Firma und wollte Mitglieder gendern.
Was hat er dann gesagt?
Mitgliederinnen.
Gott sei Dank.
Ja?
Das hätte man hätte anders ausgekennen.
Okay.
Nicht schlecht.
Vielleicht bleibe ich gleich on the mic. Und zwar habe ich die unglaubliche Ehre, neben dem neuen Präsidenten des österreichischen Kraft-Dreikampf-Verbands zu sitzen.
Tatsächlich.
Ja, also ja. Royalität im Hause.
Ja, jetzt bin ich Präsident.
Ja,
jetzt.
Und irgendwo, wo bist du in deinem Leben falsch abgehoben?
Mir, das weiß ich nicht ganz genau, ja, aber ich glaube, das trifft sich weg gut, dass du das ansprichst, weil wir werden, wenn jetzt einmal diese ganzen offiziellen Dinge erledigt sind, werden wir sicher beim Podcast auch auf das eine oder andere, auf die eine oder andere Neuerung, Aktivität im ÖVK immer wieder hinweisen. Zeitplan, ich kann mir noch nicht sagen, wir werden eine außerordentliche Generalversammlung auf jeden Fall einberufen, das kann man ja alles offiziell sagen, wann die Kassaprüfung erledigt ist. Weil das ist
einfach der Stand der Dinge.
Genau, und wenn wir die dann einberufen haben und alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, ja,
genau.
dann werden wir auf jeden Fall hier immer wieder Neuerungen bieten, weil der Kanal, der wird natürlich von mehreren Leuten gehört, also wenn wir das nur auf die Homepage zum Beispiel stellen, ja, und werden diese Neuerungen vom ÖVK immer wieder, wie soll man sagen, ansprechen, da bei uns beim Podcast. Generell eine gute Idee, das ist mir noch eingefallen, Peter.
Ja.
Dass wir thematisch vielleicht, wenn das möglich ist, ja, ich sage das jetzt offiziell, wenn nicht, müssen wir es ausschneiden,
ja.
Weil sonst wollen wir was. Dass wir thematisch vielleicht unten immer hinschreiben, bei welcher Minute welches Thema angesprochen wird.
Das bringt mich jetzt zu einem Punkt, wo jetzt alle realisieren, wir haben so circa zwischen 1000 und 2000 Konsumenten unseres Podcasts und 1000 bis 2000 werden sie jetzt denken, super Alex, das gibt's nämlich schon.
Das hast du nämlich schon mal erzählt, ja?
Ja.
Mir hat's nämlich nur wer gesagt und ich war mir nicht mehr sicher.
Geflüstert.
Ja.
Also wer das noch nicht weiß, wer das auf YouTube schaut, einfach unten aufklappen, gibt's Minuten, wo man sogar auf die Minute nur draufklicken muss und man springt direkt dorthin.
Ist schon implementiert, bevor wir überhaupt was machen müssen.
Ja, super, ja. Richtig. Und die nur die Audioversion hören, die haben das sowieso auch in der Audioversion.
Ja.
Also das
ist großartig.
Gut eigentlich.
Schon rennt, ja.
Also du siehst, also jetzt auch für die Zukunft des Kraft-Dreikampfs in Österreich, bevor man noch an was denkt, ist eigentlich schon passiert.
Genau, wir reden dann.
Also rückständig war gestern.
In Vergangenheitsform über die Zukunft.
Ja,
genau. Das war was ganz Neues. Ich glaube, deswegen gibt es die Vorzukunft. Futur Exakt, oder wie das geheißen hat, ja.
Ich bin beim Plusquamp.
Ja. So, alter Plusquamp. Gut, wir haben jetzt interessante Themen,
ja.
Peter, und zwar eigentlich zwei größere. Das erste von dem ist einmal die richtige Schuhwahl im Kraft-Dreikampf.
Beziehungsweise was die Wahl des Schuhwerks an eurer Kniebeuge verändert.
Richtig, genau. Eigentlich jetzt primär um die Kniebeuge und die Wahl des Schuhwerks. Und grundsätzlich hat man ja als Kraft-Dreikämpfer die Wahl, zwischen einem komplett flachen Schuh zu wählen. Ich meine, im Endeffekt könnte man so eine Turnbarschall sogar nehmen, da möchte ich darauf hin erklären, was Vor- und Nachteile sind. Oder halt mit einem Schuh mit einem sehr, sehr extremen Keil. Ich meine, ist das Maximum, ist glaube ich 5 cm sogar.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine maximale Höhe, Keilhöhe.
Die glaube ich nirgends erreicht wird.
Genau, ja, in der IPF. Stimmt nicht.
Außer im Bangeldrucken.
Genau, völlig richtig. Also ich habe das international schon manchmal gesehen von Athleten, die schon länger unterwegs sind. Die zeigen beim Equipment-Check einen Beugeschuh und einen Bankdrückschuh her. Ich habe auch schon mal gehört, es gab diverse Athleten, die zusätzlich noch aufgebackelt haben.
Ja, die hinten reingegeben haben.
Ja, die was anders herzeigt haben beim Equipment-Check und dann so ausgequatschelt sind beim Bankdrücken.
Mit Steckerschuhen.
Nämlich vor allem war das, glaube ich, ein 66-Kilo-Athlet mit 47er dann oder so.
Das aber ist etwas anderes, ja.
Es fällt auf.
Ja, genau, da muss man aufpassen, bitte den Regeln entsprechend verhalten, ist wichtig. Aber beim Beugen ist immer wieder die Frage, welchen Schuh verwende ich. Grundsätzlich ist einmal eins ganz wichtig. Egal welche Keilhöhe, und von Keilhöhe sprechen wir eben von der Erhöhung der Ferse im Schuh. Ja? Also nicht, wie hoch man generell steht, sondern wie hoch im Unterschied zum Vorfuß die Ferse steht. Und je höher der Keil, desto höher steht die Ferse in Relation zum Vorfuß. Mhm. Egal welche Keilhöhe ich verwende, der Schuh muss sehr, sehr, sehr stabil sein und Kräfte, die ich erzeuge, so direkt wie möglich und ohne Dämpfung in den Boden ableiten können. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr entscheidend ist. Sehr torsionssteif solar sein ist, und vor allem die Sohle, weil vor allem, wenn man dazu tendiert, die Kniebeuge so einzuleiten, dass man sehr stark die Knie rausdrückt oder sonstiges, das würde man sofort merken, wenn der Schuh jetzt nicht torsionssteif ist. Das merkt man zum Beispiel bei Leuten, die stinknormale Turnbatscher haben, ja, eher einen breiten Stand. Ich meine, die würden sich sofort in den Turnbatscher so nach außen bewegen, ja, weil sie könnten keinen Moment auf dem Boden in einer Rotation aufbringen. Das geht nur bei Leuten, die eine sehr, wie man sagen, von der Seiten her, von der Sagittalebene her gesehen, eine sehr sagittale Kniebeuge ausüben, ohne viel Torsion, beziehungsweise ohne viel Rotation im Fuß, wie soll man sagen, eigentlich in der Hüfte, die auf den Fuß übertragen wird. Das sieht man immer wieder bei Juniorenathleten und Athletinnen, die eher klar sind. Zum Beispiel die Hinterhötzl-Nina, die hat immer wieder mit Turnbatscherl gebeugt, weil sie ja einen relativ engen Stand hat, ja, und nicht so enorm ausgeprägt nach außen dreht. Eine sehr gute Kniebeuge aber trotzdem hat. Mhm. Ja, und die hat sich mit dem relativ leicht an. Der Vorteil bei diesem Batscherl ist, dass du einen direkten Kraftübertrag von deiner erzeugten Körperkraft auf dem Boden hat und keine Kraft verpufft in irgendeiner Dämpfung.
Weißt du, was man da, weil du gerade die Nina erzählst, also ich habe vor zwei Tagen habe ich mir erst auch wieder Video-Feedbacks vom Eigel Philipp angeschaut.
Ist das sehr eng?
Extrem eng, und der hat das auch so. Ja, okay. Also öffnet eigentlich kurz die Hüfte nur und setzt sich dann rein. Ja, genau. Ja.
Also da kann ich, es sind keine Seitkräfte. Würde zum Beispiel der Eigel auf einer Kraftblechplatte stehen, würde eine Kraft im Endeffekt nur senkrecht nach unten, beziehungsweise Reaktionskraft senkrecht nach oben gehen. Und würden andere, die breiter stehen, auf einer Kraftmessplatte stehen, würden sehr viel Kräfte auch nach außen wirken. Ähnlich wie beim Sumo-Heben zum Beispiel, ja.
Ist jetzt blöd, weil ich unterbreche dich da jetzt eigentlich, aber heißt es dann nicht auch, dass ich deutlich weniger Gluteusaktivierung habe?
Wenn du weniger
Kräfte nach außen hast.
Das müsste man sich jetzt anschauen. Muss nicht unbedingt sein, weil der Gluteus Maximus ja nicht unbedingt nur ein Abduktor ist, ja, sondern auch
Strecke in der
Hüfte, ja. Im Endeffekt, die Gluteus Medius Aktivität ist sicher geringer. Das ist fix der Fall. Ja. Aber das heißt nicht, nur weil ich weniger Aktivität in der Richtung habe, heißt es nicht, dass ich von dieser Aktivität wenig auf die Hantel bringe. Das heißt, wenn der Muskel könnte vielleicht sogar maximal angespannt sein, aber die Kraft seitlich raus geht ja nicht eins zu eins auf die Hantel, sondern geht ja eventuell zum Teil in den anderen Fuß wieder in den Boden rein. Ja. Also wenn ich in einer Kaminform wo aufgekletter, dann geht ja die Kraft nach links und nach rechts gegen die Wand, ja, und nicht nur nach unten und nach oben. Somit hast du zwar eine hohe Gesäßmuskelaktivität, hast aber nicht unbedingt, dass die komplett hohe Aktivität, ja, direkt als Kraft nutzbar für die Hantel ist. Geil für Muskelaufbau, nicht unbedingt optimal für, wie soll man sagen, muss nicht unbedingt optimal sein für Krafterzeugung in eine lineare Richtung.
Das stimmt, ja. Ich bin mir nämlich, warum ich es nämlich anspreche, weil ich letztens mit einem befreundeten Trainer ein Gespräch darüber geführt habe. Und ein klassischer Tipp, wenn jemandem die Knie nach innen fallen, ist ja der primäre direkte Ansatz, ist Knie nach außen drücken. Ja. Und er hat aber gesagt, das hat er auch früher so gecoacht, und mittlerweile kommt er dazu über, dass er sagt, auch beim Beugen den Boden auseinanderzuschieben mit den Beinen. Ja, ist nämlich insofern geil, weil ja eigentlich das rauskommt, was man will. Ja, also mehr Gluteusaktivierung und mehr Schub nach außen, ohne dass man dem Athleten oder dem Sportler direkt sagt, nur die Knie nach außen. Vielleicht verstehen so manche mehr. Habe ich einen super Ansatz gefunden.
Finde ich auch sehr gut. Ja. Ich finde diese übertriebene nach außen Rotation problematisch, vor allem. Du kannst dich sehr stark verkanten. Die Außenrotatoren in der Hüfte sind Muskeln, die jetzt nicht super stark sind und nicht super groß. Die halten eventuell dieses arge Drehmoment vielleicht gar nicht aus. Also ich finde diese übertriebenes, enorm nach außen drucken der Knie, der Rotieren der Knie vielleicht sogar ein bisschen problematisch.
Hast du auch mehr Torsion aufs Knie
gelegt dann. Absolut, genau. Ja. Aber ich komme wieder zurück zu unserem
Schuh. Entschuldige, das ist
mir überhaupt kein Problem.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz, weil ich bin mir nicht sicher, ob technisch alles funktioniert und lieber jetzt als nachher.
Genau, wir schauen uns jetzt technisch an. Das haben wir, die Frage haben wir dann immer wieder Fieber mit.
Alles perfekt.
Alles perfekt. Am Schluss wollen wir auch dran hoffen, dass wir überhaupt auch dran nicht auftragen. Ja? Also, wir sind aber zum Schluss gekommen, die Schuhe müssen sehr stabil sein, eine gute Führung in einer Sagittal, von der Seite her gesehen, Sagittalebene bringen und sie nicht verdrehen lassen, wie eben Turmbadschal. Und das eben nur im speziellen Fall. Das ist das Wichtigste. So. Des Weiteren sollte eigentlich das Sprunggelenk frei sein. Das bedeutet, vor allem eine zu starke Sprunggelenksführung oder Schnürung zu weit nach oben hin ist problematisch. Also diese typischen leibenden Bodybuilding-Stiefeln, nur weil sie geil ausschauen, ja. Die könnt ihr vergessen, weil sie eine Sprunggelenksbeweglichkeit nach vorne einschränken. Ja, für Kniebeugen. Ich find's nicht super. Ja. Für Westzeit-Trainierer, ja, die ist wieder wurscht, ja. So. Und jetzt ist die Frage, was bringt überhaupt ein Keil? Weil im Gewicht haben sich mehr nur Keile. Im Kraft-Dreikampf gibt es die Diskussion, Keil oder nicht Keil, los einen Weg, nimm einen dazu und so weiter. Folgendes, ein Keil, und das sehen jetzt natürlich nur die was auf YouTube zuschauen.
Ich versuche es zu beschreiben.
Genau, wir haben jetzt vor uns einen Unterschenkel ja, und ein Articulatio talocruralis.
Ja, also ein Sprunggelenk.
Richtig, ein oberes Sprunggelenk. Und das Ganze schaut so aus. Wenn ich jetzt eine normale Kniebeuge mache, ja, und ich setze mich nach unten, was natürlich bedeutet, dass ich meinen Oberschenkel oder meine Hüfte nach hinten absenke. Würde ich nur meine Hüfte nach hinten absenken, ohne den Unterschenkel nach vorne zu schieben, beziehungsweise im Sprunggelenk, eigentlich heißt es Strecken im Sprunggelenk, aber das kann sich keiner vorstellen, ja, im Sprunggelenk zu beugen, ja, dann würde ich nach hinten umfallen, ja, weil der ganze Schwerpunkt natürlich nach hinten wandert, außer ich lehne mich sehr, sehr, sehr weit nach vorne, dann würde ich sagen. Das bedeutet, ein begleitendes nach vorne Schieben des Knies in der Kniebeuge ist völlig normal. So, und jetzt erkennt man, dass es zu einer, so habe ich eingekagelt schon, zu einer Flexion im Sprunggelenk kommt. Ja, also der Unterschenkel geht einfach nach vorne weg. Je weiter das Knie nach vorne geschoben wird, ja, desto stärker ist die Belastung des Kniegelenks. Weil, ihr müsst euch vorstellen, nehmen wir mal an, die Kraftableitung erfolgt optimalerweise immer über den Mittelfuß. Und je weiter das Kniegelenk vor dieser Kraftableitungslinie ist, ja, desto stärker wird es belastet. Das bedeutet, je länger mein Oberschenkel ist und je weniger weit ich mich nach vorne lehne, desto weiter muss ich das Knie vierischieren, sonst würde ich noch hinten umfallen, ja, und desto stärker wird das Kniegelenk auch belastet. Und es ist völlig egal, welche Schuhe ich auch habe. Das Einzige, ja, warum ich jetzt eventuell einen Keilschuh nehmen könnte, ist Folgendes. Wenn ich einen sehr langen Oberschenkel habe oder mich nicht weit nach vorne beugen will, wie zum Beispiel die Gewichthebe, Frontkniebeugen oder sonstiges, ja, vor allem die Handlaufe, dann bleibt mir eben nichts anderes über, als meinen Unterschenkel sehr weit nach vorne zu beugen, mein Knie sehr weit nach vorne zu schieben. Es bleibt nichts anderes über, weil sonst würde er nach hinten umfallen. Ja? Wenn ich aber jetzt die Sprunggelenksmobilität für diese starke Flexion nicht habe, dann kommt es zu einem Aufheben der Ferse. Ganz klar, die stehen mehr oder weniger nur mehr vorn am Ballen. Und damit das nicht passiert, weil es mein Körpergewicht am Ball zu stabilisieren viel schwieriger ist als am ganzen Fuß, kann ich mich dazu entscheiden, meine Ferse höher zu positionieren. Und das kann ich machen, indem ich mich einfach auf zwei Handelscheiben hinten drauf stelle oder ich nagel mir die Handelscheibe auf einen Schuh und dann nehme ich das ganze Keil. Ja? Und je nachdem, wie hoch mein Keil ist, dadurch wird bestimmt, ja, wie weit ich mein Knie nach vorne schieben kann, ohne dass meine Sprunggelenksmobilität da limitierende Faktor ist. Ja, das bedeutet, je höher der Keil, desto mehr Möglichkeit habe ich, mein Knie nach vorne zu schieben, desto stärker wird höchstwahrscheinlich mein Knie und somit mein Quadrizeps belastet und desto aufrechter kann ich beugen. Das bedeutet, Leute, die einen starken Quadrizeps haben und über das Knie massive Kräfte ableiten können, die profitieren davon, das Knie etwas weiter vorzuschieben. Mhm. Ja? Das gibt es selten davor. Meistens machen es Leute, die sich sonst viel zu weit nach vorne beugen müssten im Oberkörper, um den Schwerpunkt nach oben, nach vorne zu bringen. Ja? Und die nehmen einen Keil, damit sie ein bisschen was, ja, mehr an Oberkörperaufrichtung gewinnen und das Ganze kompensieren mit etwas mehr Knievorschub. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt.
Ich habe es verstanden, weil nicht weil, ich habe es vorher auch gewusst. Ich habe es verstanden, aber jetzt wird es ja kompliziert, in Wahrheit eigentlich.
Mit?
Weil das ist alles völlig richtig und jetzt müssten wir dann die Standbreite auch noch mit reinbringen. Ja, bis jetzt sind wir halt zweidimensional.
Genau, bis jetzt, und das ist, was der Peter anspricht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir betrachten die Kniebeuge immer nur von der Seite und die können wir sie von der Seite betrachten beim Eigel, ja, weil der stimmt. Eben so eng steht. Jeder, der breiter als hüftbreit steht, müsste man eigentlich die Kniebeuge auch von vorne betrachten, weil auch anders Kräfte auf den Körper wirken. Und jetzt wird es interessant. Die Kniebeuge, je breiter man steht, und das ist die vermeintliche Meinung, desto hüftlastiger wird die Kniebeuge. Und das stimmt per se leider so nicht. Sie wird beanspruchender für die Beweglichkeit in der Hüfte. Das auf jeden Fall. Ich muss in einer anderen Ebene beugen. Ich spiele die Adduktoren mehr. Mhm. Ja, ich brauche eine größere Abduktionsfähigkeit. Ist klar, dass ich Adduktoren mehr spüre. Den kommen natürlich ins Spiel. Aber heißt es, dass die Hüfte per se automatisch mehr an der Kraft beteiligt wird, wie das Knie, also wenn man enger steht? Nein, das heißt es nicht. Nicht unbedingt.
Ich kann eine kniestreckende Bewegung nicht rausnehmen.
Richtig. Und man vergisst, wenn man in einer sehr breiten Kniebeuge stehen würde, in einer vielleicht sogar unmenschlich breiten Kniebeuge, die es gar nicht gibt, also in so einer richtigen Plié-Kniebeuge, dann wäre eigentlich die Belastung Kniehüfte 50-50. Man glaubt immer, es ist alles Hüfte und kein Knie, das stimmt nicht. Es ist 50-50. Wenn ich mich bei einer sehr engen Kniebeuge enorm weit nach vorne lehne, habe ich weniger Kniegelenksbelastung, als wenn ich enorm aufrecht bei einer sehr breiten Kniebeuge stehe. Und das checken die meisten Leute nicht.
Ich glaube, man kann sich ja auch, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist so, wie man sagt, man steht im extremen Sumo und hätte dann keinen Quadrizeps dabei. Und das stimmt ja nicht, weil gerade im Sumo wissen ja dann die natürlich ist die Lastbelastung anders natürlich, aber gerade Sumo sagt ja jeder dann sofort, okay, das ist Quadrizepslastiger, als normales, konventionelles Kreuzheben. Und beim Kniebeugen wäre es dann so komplett anders.
Richtig, das ist genau das Gegenteil davor. Wenn ich sehr kurze Beine habe und weit außen an der Scheibe stehe beim Sumo-Heben, also wirklich, dass der Fuß eigentlich außerhalb des Knies steht, da fange ich dann langsam an, den Quadrizeps wieder rauszunehmen. Aber so wie jeder normal Sumo hebt, dass ungefähr der Unterschenkel senkrecht zum Boden ist, da ist eine sehr, sehr hohe Quadrips-Aktivität. Ja? Da kommt, wie du richtig sagst, der Quadrips stärker dazu. Das ist beim Kniebeugen das Gleiche.
Ja.
Der wird nicht weniger auf jeden Fall. Ja? Es kommt dann auf was anderes an, wie weit ich mich nach vorne lehne. Das ist was anderes.
Genau. Ja. Ich meine, dass man das sagen könnte, welche Kniebeuge jetzt belastender wäre, müsste man in einer Studie jeden unterschiedlichen Athleten in allen Variationen beugen lassen.
Dann und nicht unterschiedliche Athleten beugen
lassen. Genau, nicht genau unterschiedliche so ist es, Athleten beugen lassen. Und das geht halt leider auch nicht, weil die meisten nur in einer gewissen Standbreite oder in einem standbreiten Spektrum
beugen können, ne?
Wettkampfgültig beugen können.
Richtig, genau.
Das heißt, das ist das Interessante. Vielleicht habe ich es jetzt unnötig komplizierter gemacht, überhaupt als es eigentlich nicht ist, aber man bekommt halt vielleicht oft die Frage, welchen Schuh man jetzt beim Beugen anziehen soll. Da hast du die Basics super richtig erklärt. Warum, was bringt mir ein Keil? Ja. Aber zusätzlich darf man nicht vergessen, wie breit stehe ich eigentlich?
Ich kann euch klar sagen, je breiter man steht, desto weniger problematisch ist die Sprunggelenksmobilität normalerweise. Das heißt, je breiter man steht, desto weniger benötigt man Keil. Das kann man fast so pauschal sagen.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Weil der Oberschenkel, wenn man von der Seite drauf schaut, haben wir ja gesagt, also von der Sagittalrichtung, haben wir ja gesagt, dass die Kraft immer Mitte Fuß abgelenkt werden sollte. Ja, der muss da abgeleitet werden sollte. Nicht abgelenkt, sondern abgeleitet werden sollte. Wenn ich jetzt genau von der Seite drauf schaue, dann habe ich natürlich, wenn ich runtergehe, genau die Oberschenkellänge, wo ich meinen Schwerpunkt meinen Schwerpunkt nach vorne bringen muss. Ja. Wenn ich jetzt breiter stehe, dann wird der Oberschenkel von der Seite gesehen kürzer. Somit brauche ich logischerweise meinen Schwerpunkt nicht so stark weit nach vorne bringen. Ja. Was bedeutet, ich muss das Knie nicht unbedingt so weit vierischieren. Ja? Was bedeutet, ich brauche wahrscheinlich keine Keilschuhe so stark. Ja? Dass die Breite steht, desto weniger benötige ich solche Keilschuhe.
Das ist auch, glaube ich, das, woher das kommt. Weil viele oder gerade Westside oder equipped extrem breite Beuger halt oft nur squattet, keine Ahnung, 1000 Pound, 10 Chucks. Ja? Ja. Aber dadurch, da ist halt die Biomechanik komplett anders. Ja?
Absolut.
Also das wäre halt gar nicht möglich.
Eins möchte ich noch kurz dazu sagen, was es leider nicht gibt und was man sich selber machen muss, und der Mike Toshira ist der Erste, bei dem ich das gesehen habe und ich habe es dann nachgemacht, ist sie Schuhe mit Holzkeil zu kaufen und diesen Holzkeil von einem Schuster flach abschleifen zu lassen und dann eine Sohle drüber zu machen, weil dadurch habe ich sehr stabile Schuhe, die aber flach sind. Ja, und das gibt's leider, und wir haben in Wolner Matthias vor kurzem darüber geredet, es gibt keinen Erzeuger, der unterschiedliche Keilhöhen anbietet. Custom-Made, das war ja Wahnsinn.
Das wäre überhaupt super, ja, keine Ahnung. Oh ja, es gibt, das stimmt nicht, es gibt Titan.
Okay. Die machen das?
Titan, ich glaube, der Olympus-Schuh oder so ist das, den kannst du mit dem Bike, nämlich der Bryce Krawczyk, glaube ich, der hat keinen Keil.
Da schau.
Und das sind Lederschuhe. Aber der kostet halt einer, weiß ich nicht, $300 oder so.
Da würde man da Wien kaufen um einen 90er und dann zum Schuster gehen um 40 Euro das zuschneiden lassen. Ja.
Ja, das Einzige, was halt die meisten dann haben, die Flachbalken sind halt.
Der ist
eh
schon nicht schlecht.
Ja, der ist eh schon nicht schlecht, aber hat auch minimal Kompression hinten. Ja. Man muss ganz ehrlich sein. Es ist ja oft, die Leute sagen dann, warum das, was am Markt schlecht ist, an flachen Schuhen, ist, dass sie hinten sich zum Beispiel wie die Chucks oder die ein bisschen eine leichte Kompression möglich ist. Ja. Jetzt ist es, also ich habe schon weit über 200 mit flache Balken, das gibt Leute, die weit über 300 mit flachen Schuhbalken haben und die sich nicht schwammig drauf fühlen.
Reviden so die Schuhbandel einmal zu.
Ja, oder der Baruch.
Der Brite.
Ja, genau, der Brite kommt mit offenen Jordans in die Halle und geht so zum Drittversuch beim Beugen hin mit denselben Jordans.
Das ist ja interessant, man muss ja schon sagen, wenn man schon mit 300 Kilo in den Schuhen drinnen steht, ja, dann ist er mehr oder weniger der sowieso schon komprimiert bis zum Umfallen, ja. Und du kriegst natürlich unten, brauchst du eine kurzzeitig mehr Kraft, viel macht es nicht aus.
Ja.
Ja. Also, aber wie gesagt, trotzdem ein harter Schuh gibt es trotzdem ein direkteres Feedback vom Bodenkontakt. Sicher, also
sowas weiß ich, ein harter Holzkeil, ein flacher Holzkeil, ohne Keil, eine flache Holzsohle, wäre sicher super. Das nächste Problem, was du richtig geschildert hast und was ich oft bei Athletinnen vor allem sieht, die ja sehr gute Sprunggelenksmobilität haben und aber Probleme am untersten Punkt der Kniebeuge haben und dann sagen, ja, ich komme nicht gescheit runter, haben aber gute Sprunggelenksmobilität und nehmen sich dann an Fersenkeil, weil die meisten dann sagen, na gut, wenn du nicht gescheit runterkommst, brauchst du einen Fersenkeil. Das Problem ist, wenn dein Knie noch weiter vorschiebt, im Powerlifting ist es ja so, dass die Grube in der Hüfte unter der Knieoberkante sein muss und das passiert aber nicht, weil ich beuge vielleicht auf parallel, dass der Oberschenkel vielleicht parallel zum Boden ist und schieb dann nur noch die Knie vor. Mach Weg, indem ich einfach mehr Knievorschub erzeuge, aber ich komme mit der Hüfte nicht unter die Knie.
Ja? Entscheidend. Ein Gewichtheber beugt oft mit einem spitzeren Kniewinkel, aber nicht powerliftingmäßig tiefer.
Er muss nicht.
Vor allem muss er auch nicht.
Es ist nicht essentiell.
Ja, genau.
Er muss, oder ich sage mal, der Gesamtkörper muss vielleicht tiefer beim Gewicht, beim Umsetzen.
Ja, richtig.
Ja, weil ja die Hantel vorm Körper hochzieht.
Richtig.
Aber dem wäre es eigentlich komplett egal.
Ob der Parallel ist oder sonst irgendwas, ja.
Sieht man ja eh oft. Also da gibt's ja, ich glaube, hier ein Video von einer oder ein Foto von einer chinesischen Gewichtheberin, die mit dem Gesäß am Boden sitzt und das Knie vorne schon fast wieder am Boden
hat. Der ist nicht mehr unter Parallel.
Ja.
und da ist auch, das ist, genau, Peter, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein höherer Fersenkeil führt dazu, dass es schwerer ist, normalerweise schwerer, die Tiefe zu erreichen.
Es kann sein.
Es kann sein, es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und mit euren Athleten oder selber, dieser Punkt, wenn ich einen zu hohen Fersenkeil habe, fühlt sich die Kniebeuge viel richtiger oft an. Ich bin aufrechter, weil man es wieder mit richtig assoziiert. Ja. Ich habe es ja komplett falsch gemacht. Ne? man bleibt aufrechter, aber kriegt vielleicht die Tiefe nicht mehr hin.
Ich bin nämlich überhaupt eine Anomalie in der Menschheit. Ich kann zum Beispiel mit flachen Schuhen auf der Mainstream kann ja jeder sein. Ich kann mit flachen Schuhen oft aufrechter bleiben bei der Beuge als mit dem falschen Fersenkeil. Wenn ich einen zu hohen Fersenkeil habe. Das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Ja. Wenn der Fersenkeil zu hoch ist, schiebe ich zu weit vor.
Ja, problematisch.
Equipped war das bei mir ein bisschen anders. Also Equipped hat mein höherer Fersenkeil mehr geholfen.
Okay.
Zusätzlich auch noch mit einer bisschen veränderten Hantelablage. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch was ganz entscheidend ist oft. Dass die Tiefe nicht, also dass Knie und Hüftwinkel bestimmen die Tiefe bei der Kniebeuge. Ja. Nicht der Kniewinkel allein.
Absolut richtig.
Ja. Das ist wichtig.
Ja. Ja, soviel zum Thema Schuhe. Also Markenprodukt. Also ich, wie gesagt, wir kriegen von nichts irgendwas zahlt. Jetzt steht da kein Nike da, deswegen sage ich es. Ja. Alles andere steht da im Endeffekt. War, ne? Ja, ich habe einen unten. Nein, ja.
Also wobei ich gut, die habe ich fast geschenkt.
Ich mehr, also ich, es gibt natürlich persönliche Präferenzen. Ich muss sagen, wenn ich einen Keilschuh habe, ich hab mir, den gibt es jetzt kaum noch, aber mit dem Romaleos 2 extrem gut dann.
Okay.
Weil er sehr schwerer Schuh und sehr stabil war, muss ich ehrlich sagen.
Sehr, hat aber auch einen sehr hohen Fersenkeil.
Absolut. Bei meinen langen Oberschenkeln hat sich das damals sehr gut angefühlt, ja.
Also Nike ist halt tendenziell eher bekannt dafür, für einen hohen Fersenkeil, ja. Viele Adidas, die Powerlift, ja, nicht die.
Ja.
Das sind die Adipower, ja. Die Powerlift, die haben einen niedrigeren Fersenkeil, meistens ein bisschen. Der, muss ich ganz ehrlich sagen, passt für die meisten am besten.
Absolut, die haben das wirklich gut hingebracht, ja.
Ich habe sogar eine Athletin von mir equipped umgestellt auf den Schuh. Also die Marlene hat vorher mit den Romaleos gebiked und hat halt, Marlene hat so ein Gewichtheber-Kniebeuge und hat eine hohe Hantelablage equipped, sehr hohe Hantelablage und sehr, sehr viel Knievorschub. Das heißt, durch den noch höheren Fersenkeil gewinnt die nichts. Ja. Ja, weil die beugt, die macht extrem viel Meter beim Beugen, tut sich aber schwer mit der Tiefe.
Ja.
Vor allem im Anzug dann.
Ja.
Und gerade dann, wenn der Anzug unten sperrt und die Bandagen vielleicht schiebt's auch noch vorschieben, schiebt es noch weiter vor. Das heißt, wenn du das nicht trainierst, nach hinten zu setzen, wahrscheinlich könnte man sie umstellen auf Breit.
Naja,
sie hat jetzt die flacheren Powerlift, damit ist besser. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich wäre ein breiterer Stand sogar besser.
Mhm. Das ist so, ja.
Aber das ist halt schwierig.
Das ist schwierig, ja.
Weil wenn jemand an engeren Stand gewöhnt ist.
Es dauert, bis das umgestellt ist, dauert das.
Ja, ich glaube, sie hebt eh Summe. Also jemand, der dann Summe hebt, glaube ich, wird die Hüftmobilität, wird es dann schon mitmachen, aber du bist schwächer am Anfang.
Ne? Absolut. Das muss man aushalten im Kopf. Ja.
Und sie ist halt, und man sieht das auch bei so Athleten oft, also auch beim Philipp zum Beispiel sieht man es, der hat einen massiven Quadrizeps, guten Gluteus auch dazu, aber ist ganz anders gebaut als jemand, der breiter beugt.
Ja.
Ja, also ist weniger rückenlastig, obwohl der Haberer auch
Summe hebt, ne?
Na, Conventional, aber da Eigel. Extrem enger Stand und aber auch extrem enger Stand beim Heben oder Hängerstand beim Heben und hebt aber 92, ja. Also ist eher einen starken Rücken auch. Ja. Ja, also. Genau, ne, also so viel, wer noch Fragen hat zu den Schuhen, ja, wo man, auf was man vielleicht spezifischer eingehen soll, das war jetzt so ein Überflug eigentlich, oder ob man das mit den zwei- und dreidimensionalen Zugängen bei
da
der.
Da brauchen wir dann auf jeden Fall.
Da brauchen wir Flipchart.
Flipchart, ja.
Aber das könnte man vorbereiten auch dann, wenn es ist. Aber das ist auch beim Zoom oder beim Heben.
Steht in unserem Buch aber drinnen. Wollen wir jetzt gerade ein.
Um das geht's nämlich eigentlich. Deswegen, weil wir uns die letzten Tage auch ein bisschen unterhalten haben über, oder weil ich dich auch gefragt habe, wo könnte man vielleicht Hebelkräfte oder wo könnte man Kräfte nachschauen, die auftreten, zum Beispiel im Hüftgelenk, im Kniegelenk oder sonst was beim Beugen, Heben. Unterkörperbuch.
Da haben wir das ziemlich gut zusammengefasst eigentlich, beziehungsweise zusammengefasst ist ein untertriebener Begriff. Ich glaube, das ist ein bisschen, eigentlich ist ausgeartet in die andere Richtung. Ja. Und haben jetzt versucht, dass wir eben die Kniebeuge nicht nur aus zweidimensionale, sondern aus dreidimensionale Übung sehen. Darüber Literatur zu finden, ist enorm schwer. Was ich weiß, habe damals, wie ich es geschrieben habe, jetzt gibt es glaube ich drei, aber damals, wie ich es geschrieben habe, hat es zwei Studien gegeben, die Kniebeuge dreidimensional bei hoch austrainierte Athleten getestet haben.
Das war bei Powerlift 2 bei den US Nationals, oder?
Das war irgendwann gesagt, das hat der SK Miller, der Koryphäe auf dem Gebiet gemacht, und einmal, wer andere, das weiß jetzt leider den Namen nicht, und die haben das gemessen, was mit 3D-Analysen, und das haben wir dann zum Beispiel zum Teil drinnen analysiert, interessant, was da rauskommt, aber das große Problem, was du angesprochen hast, Peter, war genau das, dass natürlich Leute mit unterschiedlichen Standbreiten auch unterschiedliche Leute waren.
Weil eins darf man nie vergessen, wenn jemand auf dem Level ist und selbst wenn er nicht Top-Niveau ist, dann hat er sich aus einem bestimmten Grund dazu entschieden, so in der Standbreite zu beugen. Ja, weil es für ihn biomechanisch wahrscheinlich, auch wenn er sich über Biomechanik vielleicht keine Gedanken gemacht hat, biomechanisch günstiger ist,
absolut,
weil er stärker ist in der Position. Und dann kann man nicht sagen, oder drum könnte man das schwer vergleichen. Ja, das ist halt kurzer Oberschenkel, langer Oberschenkel, kurzer Unterschenkel, langer Unterschenkel. Wen das zum Beispiel auch interessiert, für mich war die Seite relativ neu. Es gibt ich werde das versuchen, da unten auch dann noch in die Box einzufügen, mysquatmechanics.com. Und auf mysquatmechanics kann man sich auch mybenchmechanics und mydeadliftmechanics anschauen. Deadlift aber nur conventional, soweit ich das gesehen habe. Und da kann man dann einmal sehen, was passiert, wenn jemand einen kurzen Unterschenkel zum Beispiel hat. Mir war, also ich habe mich über viele Dinge habe ich mir Gedanken gemacht, aber Unterschenkel war nicht ganz, ganz oben auf meiner Liste. Mhm. Jetzt haben wir aber gemeinsam Kontakt mit einer Athletin, du einen näheren Kontakt, ich einen nicht ganz so nahen Kontakt mit einer Athletin, die einen sehr kurzen Unterschenkel hat.
Bitte?
Bitte was?
Nix.
Und das ist...
Ja. Also ein kurzer Unterschenkel ist das Gleiche wie ein kurzer Oberkörper. Und in Relation, es geht darum in Relation zum Oberschenkel. Ja.
Genau, ja.
Ein kurzer Unterschenkel ist das Gleiche, nur auf der anderen Seite, wie ein kurzer Oberkörper in Relation zum Oberschenkel. Er erschwert enorm die Kniebeuge, vor allem wenn man tief beugen muss. Ja. Weil ich mehr Winkel gerade in irgendein Gelenk absolvieren muss, um die Tiefe zu erreichen. Okay? Ja. Und das ist ein Riesenproblem, weil mehr Winkelgrade hast, beziehungsweise hast mehr Range of Motion für die gleiche Last.
Heißt mehr Arbeit. Oft,
ja. Mehr Arbeit ist super viel Muskelaufbau. Ja? Da baust du auf, wo ich mich auch kennt, ja? Da baust du auf wie Sau. Für Bodybuilding ein Wahnsinn, ja? Aber für Powerlifting sind oft die Hebel, die für Bodybuilding wurscht sind oder sogar gar nicht so deppert sind, ja. Ja? Problematisch.
Ja, das ist nämlich leider nicht wie beim Bankdrücken, dass kurze Arme nicht schlecht sind.
Ja, das stimmt, ja. Wobei, es kommt ein Element weg, nämlich beim Bankdrücken habe ich ein kleines Element weg, ja, oder ein Gelenk fällt mir weg, weil es ist nicht dabei.
Ja. Ja, stimmt.
Aber da haben kurze Arme, egal ob kurze Oberarm oder kurze Unterarm, da haben beide einen Vorteil.
Ja.
Ja.
Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann mal. Bankdrücken ist nämlich auch extrem interessant, weil da gibt es auch, glaube ich, von Escamilla Studie, die über den Ellbogen oder Oberarmwinkel und Oberarmwinkelveränderungsposition während dem Drücken dann ausschlaggebend ist. Wo ich nämlich eigentlich anderer Meinung war oder die Praxis oft andere Dinge zeigt.
Bei Kniebeugen war ich auch anderer Meinung.
Ja,
bin ich noch immer übrigens.
Ja.
Ja. Ja. Also die haben wir nicht überzeugen können mit der Studie. Tut mir leid. Ja.
Ja.
Haben wir aber genauso übrigens im Buch drinnen, weil bei manchen Studien, wir haben natürlich keine Gegenstudien, wenn wir die nicht machen können, aber wir versuchen, diese Studie aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, aus der Praxis
heraus. Und das geht's einfach.
Ja. Ja. Gut, das war das Thema Schuhe, Peter.
Super, ja.
Jetzt kommen wir zu Crepitus und Flatus.
Du hast das assoziiert.
Ja. Na, wir haben ein interessantes WhatsApp. Wie soll man sagen, WhatsApp-Gespräch gehabt. Das versteht keiner
nicht. Nein,
WhatsApp-Gespräch. Wir beide sind Lateiner.
Ich und hab's nicht gehabt in meinem Leben.
Du warst aber gut für das.
Ja.
Wirklich? Hast du es gelernt irgendwo?
Bei der Rettung ein bisschen.
Also interessant. Ich hab das große Latinum, wenn ich dazu sagen. Ich hab sexuell Latein.
Latinum? Natürlich,
ja. Sexuell Latein. Und bin Geisteswissenschaftler und hab natürlich immer sehr gute Noten gehabt in Latein. Und habe natürlich in dem Fall, tut mir leid, Peter, in dem Fall mehr gewusst als du.
Ja, ja.
Weil wir haben, das die Frage war vor einem Athleten, glaube ich, oder vor...
es war, also unter einem YouTube-Video oder unter dem letzten YouTube-Video hat jemand kommentiert, ob wir Ähnliches, was wir fürs ISG-Gelenk gemacht haben, nicht vielleicht auch zu Knacksen im Knie beim Beugen machen können.
Okay, und um das geht's, ums Knacksen im Beugen. Das ganze Knacksen heißt eigentlich... Ich hoffe, ich sage jetzt die Endung noch richtig, weil schon lange her. Crepitus articulationis genu, ja, also das Knacksen im Kniegelenk, ja. Und Crepitus hat für mich andere Assoziationen gehabt. Das tut mir jetzt sehr schwer, das auszudrücken in einer Art und Weise.
Wir sind noch nicht explizit, aber.
Wir sind noch nicht, wir heute haben wir noch nicht gesagt, keine Ahnung oder so irgendwas, ja.
Ja, heute haben wir es
noch. Arschloch hat sich jetzt geändert.
Ja, okay.
Ja, können wir piepsen.
Nein, es ist egal.
Auf jeden Fall, Crepitus heißt Furz. Ja, aber es gibt, dann habe ich das im Peter geschrieben, der Peter dann zugeschrieben, gescheit wie er ist, heißt Alex, das stimmt nicht, heißt nicht Flatus Furz. Habe gesagt, oh ja, Peter, das stimmt, es gibt in Latein, das waren ziemliche Schweine, muss man wissen. Also die Römer waren Dreckschweine, ja, also wirklich, mit nach heutigen Standard zu messen. Thomas war es einer wurscht. Ja. Die haben zwei Ausdrücke gehabt für Furze oder Fürze. Nämlich Crepitus, für den man gehört hat, laut, wie es Knacks im Knie, und Flatus eher so das Windchen. Ja, also, ja, also das war eher leise. Der Aufzugsschaß ist ein Flatus
eine
normalerweise.
Flatulenz.
Ja. Flatulenz, genau, daher kommt es. Weil der wüsste nicht, dass die anderen hören. Ja, also,
ja, ist eine Charakterfrage, ne?
Das stimmt, aber der und der Freunden, was du sagst, das ist meistens ein Crepitus. Ja.
Du hast gelernt.
Ja. Aber du krepierst dann auch. Ne? Also, aber um das auf das Knie zurückzukommen, ja, das Crepitus, also dieses Knacksen, das man hört, wenn man es nicht hören tät, war es nicht so schlimm, ja, oder würde man nicht glauben, dass es so schlimm ist, um das geht es in dem Gespräch. Mhm. Du hast dann gesagt, da müssen wir recherchieren, das haben wir auch gemacht, ja. Was hast denn du herausgefunden?
Genau das Gleiche, was man du, oder was der gleiche Standpunkt, den ja. wir da auch schon hatten, dass es, dass Gelenke sind ja zumeist oder immer von einer Gelenkskapsel umgeben, mhm. die abgeschlossen ist. Und der Common Sense aktuell ist immer noch so, dass sich in dieser Gelenkskapsel Blasen bilden und diese dann zerploppen oder, also, oder dass man das Knacksen dann hört, das Platzen dieser...
Genau, das arbeitet sich da mehr oder weniger irgendwie durch den Gelenkskontakt durch und ja. dieses Knacksen, das man hört, das meint man heutzutage.
Ich habe jetzt auch gerade vorher mit Anthony gesprochen, der ja...
Anthony Quinn,
genau, ja. Der ist öfters einmal da und der hat jetzt auf dem 8. Bildungsweg, hat er sich dazu entschieden, Physiotherapie zu studieren.
War der Anthony Quinn, der gesungen hat, Junge, komm bald wieder? Nein, das war ein anderer.
Das war der Freddy Quinn.
Ah ja, stimmt, ja. Okay, ja.
Auf jeden Fall habe ich den auch gefragt, wie sie es jetzt gerade aktuell lernen auf der FH. Und er hat gesagt, ja, also es wird auch oft diskutiert und so einen hundertprozentigen Zugang oder den genauesten Zugang weiß man noch nicht, ja. Aber aktuell sagt man ihm auch, dass es diese Gelenkseinschlüsse, also diese
Gaseinschlüsse
sind, ja. Solange das mit keinem Schmerz verbunden ist, ja. Es gibt auch angeblich eine Studie, dass dieses Knacksen im Allgemeinen auch nicht mit Schmerz verbunden ist, ja. Mhm. Also, dass die meisten keinen Schmerz dadurch haben. Wenn das Ganze natürlich schmerzhaft ist, dann ist ja klar, dann hat man meist andere Probleme. Also, ich habe es damals das erste Mal gehört, vor allem wenn man die Halswirbelsäule hin und her dreht, dann hört man auch öfters mal schon, aber nicht,
Okay.
Und dann so, wenn du so mal, also wenn man wirklich von Schulter zu Schulter schaut, dann hört man meistens ein leises Knacksen und das
wäre genau Sinn.
Das wäre genau das mit diesen Vakuumeinschlüssen. Habe auch in ein paar orthopädischen Foren und solchen Dingen hin und her geschaut und das ist das, was die meisten Professoren dort auch sagen, dass das der Grund ist. Was ist natürlich in der Hüfte zum Beispiel, glaube ich, ist die Sache ein bisschen komplexer, weil die Hüfte, das Hüftgelenk ist ja im Vergleich zum Schultergelenk sehr stark bandgesichert.
Eine Arthrose?
Bitte was?
Ein Nussgelenk, eine Arthrose? Ja.
Auf jeden Fall, da ist es, glaube ich, sehr wohl, wenn man in der Hüfte nach außen rotiert oder diese Aufwärmübungen, die man oft hat, da ist es, glaube ich, ein Bandsprung oder ein nicht hundertprozentig laufendes Band, so wie es sein soll.
Also, ich muss mir vorstellen, wenn ein Band unter Zug, logischerweise, oder eine Sehne unter Zug, nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, Bänder verbinden Knochen mit Knochen, Sehnen verbinden Muskeln mit Knochen, das ist der Unterschied, Aufbau komplett gleich. Wenn die unter Spannung sind und über einen leichten Vorsprung oder ein Knochenhügelchen drüber rutschen, ja, dann macht so ein Plopp-Geräusch. Das man auch spürt, das Plopp-Geräusch. Ja,
genau.
Und das ist meistens das. Wenn manche Leute sagen, hörst, das Ploppen habe ich früher gehabt, jetzt nicht mehr, dann kann das wirklich an einer Sehne liegen, ja, vor einem Muskel, der später mal hypertrophiert ist, ja, und somit der Sehnenverlauf sich ganz leicht verändert
geil,
hat.
Genau.
Ja, supergeil. Ja.
Das ist direkte Feedback. Eigentlich.
Wahnsinn, ja, dass jetzt so wie aufbaut. Warum ich spiele das Ploppen nicht mehr? Wahnsinn. Ich muss aufgebaut haben. Es ploppt nichts mehr im Körper. Es streut alles 90 Grad rein.
Ja. Bei uns ploppt aber einiges noch.
Aber bei uns ist das auch mit Schmerz verbunden.
Ach, ja, das stimmt. Ja. Genau, so viel zu. Also ist nichts Komplexes und es ist leider schwer, eine befriedigende Antwort zu geben, weil es keine hundertprozentig befriedigende Antwort gibt.
Genau.
Genauso wie immer noch im Raum steht unsere Diskussion über Zentral, der Chef, Hintergrund.
Chef hat gerade einer gewunken. Ja.
Bezüglich zentrale nervale Ermüdung und welche Marker es da gibt oder welche Möglichkeiten es gibt. Also dass die Frage ist nicht vergessen, ja, weil die öfters gestellt wird, aber es gibt immer noch keinen oder ich habe immer noch keinen Zugang gefunden, der befriedigend wäre. Ja, ich weiß mittlerweile, weil ich es von einem befreundeten Trainer, eigentlich von einem Athleten von mir gehört habe, der arbeitet mit Spielsportlern und Mannschaftssportarten. Es gibt so Fingertapping-Tests. Also es gibt Apps, auf am Mobilfon. Ja, genau. Man hat dann, keine Ahnung, ein paar Sekunden Zeit, so oft wie möglich auf diesen Bildschirm zu tappen. Und er hat gesagt, er macht das auch immer. Und wenn er schlechte Tage hat, was sich auch sehr schlecht fühlt, hat er wirklich ein paar Tabs weniger. Jetzt stellt sich aber natürlich für uns die Frage,
was machen wir dann?
Und jetzt?
Ja, wir denken natürlich, die Trainingsplanung wird dann in die Richtung laufen, so ähnlich wie Undulated Periodization. Ja. An diesen Tagen mache ich halt das Programm, was mich zentralnervös nicht so belastet, weil es nicht so viel Sinn macht. Ja. Ja. Wenn ich so eine Trainingsplanung habe, dann würde es Sinn machen. Ja. Ja. Die Trainingsplanung, die wir geben, ist meistens sehr sinnvoll. Die Trainingsplanung, die wir selber machen, ist meistens nicht sehr sinnvoll, weil das ist meistens everyday all in.
Ja,
vor allem, wenn es um Bodybuilding geht bei uns jetzt. Ja,
das ist aber dann. Ja. Aber auch so gibt es ja Phasen in deinem Training, wo diese Ermüdung ja auch durchaus gewollt ist. Ja, also ich meine, ich zum Beispiel schreibe die Pläne ein bisschen anders als du, aber bei mir ist zumeist nach jeder dritten, allerlängstens nach jeder sechsten Woche eine Deload-Woche drinnen. Mhm. Du, glaube ich, hast das oft ein bisschen länger mal.
Ja. Ich hab's sehr unterschiedlich, also 3 Wochen bis selten, aber die meisten schweren, die meisten austrainierten Athleten, muss ich ehrlich sagen, oder schweren haben im Moment, also der Andi, der Jan und der Mette, haben 4-1er, die Nina zum Beispiel 6-1er.
Ja, das macht auch Sinn, das glaube ich schon. Aber
die Nathalie 5-1.
Okay, das ist aber gut.
Ja.
Also 5-1, 6-1, ja. Man hat 5 Trainingswochen, eine Deload-Woche.
Ja.
Und darum sage ich, ich habe meistens 3 sehr intensive Wochen, weil die 3 Wochen auch meist mehr Volumen haben als deine Woche.
Absolut, ja. Du magst, vor allem Kniebeinvolumen hast, so anders als ich. Ja.
Nämlich auch am Tag konzentriert und da macht es oft Sinn, nach 3 bis 4 Wochen Absolut. Einen Deload zu machen. Mhm. Ja? Auch bei leichteren Athleten. Ja? Schaut sich einfach so irgendwie, ich glaube, das ist eine Stilfrage dann. Da gibt es nicht
richtig oder
falsch.
Ich ändere auch den Deload und Load-Zyklus, je nachdem, wie die Frequenz ist. Wenn ich dann zum Beispiel ich habe einen Matti, das war wer anderer. Auf jeden Fall, der hat einen Zweier-Split, eine Frequenz von 2 gehabt. Ja. Da hat er 5-1 gehabt und wie eine Frequenz von 3 gehabt, habe ich 4-1 umgestellt.
Ja.
Und, oder auf 3-1, ja. Und das war notwendig. Ja. Aber du ermüdest einfach viel schneller.
Ja. Also von der Frequenz her, dass dann öfters die Woche dieselbe Übung gemacht wird.
Genau.
Quasi. Also
richtig.
Zweimal gebeugt wird, dreimal gebeugt wird oder sonst. Ja, das glaube ich ist auch, weil nämlich die Gesamtanzahl an Kniebeugeneinheiten dann ja gleich bleibt.
Genau so ist es, bis du wieder Dings hast. Ja, vielleicht ist auch das entscheidende Kriterium irgendwie, dass du eine gewisse Anzahl an Kniebeugeneinheiten hast.
So wie der Mike Teixeira sagt ja so bei den Emerging Strategies, er kann dann rauslesen nach ein paar Zyklen, wie jemand peakt oder wann er seine Best Performance hat. In Wahrheit ist ja das, wahrscheinlich hat jeder Mensch eine gewisse Anzahl an schweren, mittelschweren, leichten Kniebeugeneinheiten, bis er wieder Entlastungswoche braucht.
Genau so ist es.
Ja. Ja. Nicht nur Kniebeugen, sondern für alles. Ne? Ja. Okay. Im Zuge dessen, wer noch Coaching braucht, kann sich melden.
Absolut. Ja. Also, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ja. Aber ich glaube, dass der Zugang, den wir jetzt zu Coaching haben, ja, der sehr, sehr aufwendig ist, aber meiner Meinung nach auch vor allem im Kraft-Dreikampfsport, auf dem Niveau, der Kraft-Dreikampf jetzt im Moment ist und die Maximalkraftentwicklung anders gar nicht mehr möglich ist oder es nicht sein sollte.
Nein, nicht sein sollte.
Das. Nämlich mit wöchentlichen Feedbacks und Anpassungen des Trainingsplans, weil ich könnte mir nicht vorstellen, das anders mehr zu machen, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, Pläne über einen Monat vorher zu schreiben, je nachdem, was die Bezahlung ist und alles drum und dran, wenn du es wirklich optimal haben willst, du weißt es selber, dann musst du eventuell, nachdem du ein Video von jemandem gekriegt hast oder nachdem
das
du
ist jetzt genau.
dann musst du anpassen. Es kann schon sein, dass der 3 Monate drei Wochen im Voraus stehen hat, aber nachdem du ein Video gekriegt hast, wo du denkst, Alter, das rennt aber in eine andere Richtung, musst du adaptieren.
Ja.
Und das ist das Entscheidende. Und das haben wir leider bei Leuten, von denen wir coacht worden sind, nicht in dem Maßen erfahren, in dem es eigentlich sein sollte.
Ja.
Das glaube ich, ist um und auf.
Genau.
Deswegen, Coaching und stärker werden, wollt ihr meldet euch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr neue Themen braucht, dann meldet euch. Und wenn ihr über den ÖVK in Zukunft und den österreichischen Verband für Kraft-Dreikampf und was da abgeht, hören wollt.
Was da abgeht.
Einfach, alles erzählen wir nicht, ja. Aber alles, was sich erneuert, das werden wir dann auch
Mr. erklären.
Mir ist es schon sehr wichtig, dass wir nach außen hin sehr transparent agieren.
Extrem. Ja. Ich glaube, dass also es ist jetzt sowas ist dann nur für die österreichischen Zuhörer wahrscheinlich hauptsächlich interessant, aber das ist unglaublich wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass ein Athlet weiß, was im Verband abgeht und warum man manche Entscheidungen so trifft. Weil es ist leider so, es ist halt leider nicht alles auf einer rosenen Wolke, ja. Mhm. Und man muss leider manchmal Entscheidungen treffen, die nicht an jeden angenehm sind, indem man sagt dann zum Beispiel, hey, ich habe nicht genug Geld für das und das, ich kann dir das und das nicht ermöglichen. Wichtig ist aber meiner Meinung nach nicht denjenigen zu sagen, ja, okay, wem ist so? Kritik Sturm, ja?
Ja.
Ja, kannst du daheim bleiben,
ja.
Sondern dass man sagt, hey, es tut mir leid,
ja.
Du siehst die Anzahl an Athleten und Athletinnen, du siehst die Anzahl, wir gehen auch völlig offen damit um, was wir an Budget haben,
ja.
Und somit kann sich ja jeder ausrechnen.
Genau, und deswegen, auch da könnt ihr hier, da könnt ihr dann, wie gesagt, nachdem die Auswahl Generalversammlung durch ist, ja, haben wir Informationen über alles Mögliche, alles Nötige, und auch da könnt ihr hier Fragen stellen. Wir werden immer einen kurzen Zeitslot dafür Fragen vom ÖVK offen halten, ja, also, und eben genau diese Fragen zu beantworten. Deswegen, stay tuned, stay strong.
Peace. Over and out.